was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit Christoph Ahmed, Co-Host dieses Podcasts, Co-Host von Alles Gesagt, bekannt aus dem Newsletter Was für ein Tag und als Editorial Director des Zeitmagazins. Hallo Christoph.
Hallo Ilona. Wie wir seit der Folge von Markus Kafka wissen, hervorragend ausgebildete Journalistin, Podcasterin, Radiomoderatorin und Schriftstellerin und natürlich Co-Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Hallo Ilona Hartmann.
Hallo Christoph Ahmed.
Und auch diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach, die gerade noch das Fenster zumacht. Jetzt ist es zu. Von Pool Artists und heute zu Gast bei Und was machst du am Wochenende? Ein Mann, der gerne auf dem Hamburger Dom in den Breakdancer steigt.
Absolut.
Ja. Warum? Was magst du besonders am Breakdancer?
Ich weiß nicht, ob es nur der Name ist. Und man sitzt da auch zusammen drin. Und ich finde, ganz alleine in diesen Dingen, man muss schon irgendeine Hand haben, um sich festkrallen zu können. Das ist aus Kindertagen noch geblieben, glaube ich. Weil wir hatten ein ganz traumatisches Erlebnis auf dem Dom damals. Mein Onkel und ich, der ist nur ein Jahr älter. Und wir waren auf diesem, das ist dieser Turm, der runterfällt. Ich glaube, der heißt Scream.
Oh Gott. Der Freefall
Tower. Genau, ja. Der Freefall Tower. Oh, und da saßen wir oben und auf einmal gingen auf dem Dom alle Lichter aus. Nein. Und auch die Lichter von diesem Ding. Und wir dachten, jetzt ist der Strom ausgefallen. Und wir werden alle sterben. Erwachsene Männer und Frauen haben angefangen zu weinen, zu kreischen. Leute haben gebetet auf verschiedensten Sprachen. Und
Menschen haben sich geküsst.
Das letzte Mal vermeintlich.
Oder das erste Mal.
Und dann ging das Feuerwerk los und die haben das Licht ausgemacht, damit das Feuerwerk besser wirkt und wir waren natürlich in der besten Position und hatten die letzte Fahrt des Abends und dann ging das Feuerwerk los und es hat lang gedauert, bis mein Onkel und ich das verstanden haben. Wir waren 10 und 11. Es war, ich glaube, mein oder sein Geburtstag und wir sind auf jeden Fall sehr traumatisiert da runtergelassen worden von diesem Ding.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme eines der bekanntesten Schauspielers seiner Generation in Deutschland. Ich habe mal so in der Vorbereitung nochmal versucht zu rekapitulieren, welche Serien ich alle mit ihm geschaut habe. Unter anderem 4 Blocks. Eine fantastische Rolle auch in Para, Wir sind King. Eine meiner Lieblingsserien aus den letzten Jahren. Und er hat so viele Filme gedreht und in so vielen Filmen mitgespielt. Ich nenne jetzt nicht alle. Aber ich freue mich ganz besonders, dass er in einem neuen Kinofilm auch mitspielt, der den schönen Titel trägt, In einem Land, das es nicht mehr gibt.
Richtig.
Und dieser Film erzählt die Geschichte eines Ostberliner Mädchens, die als Teenager als Model entdeckt wird.
Richtig, richtig. Durch einen Schnappschuss von mir sozusagen.
Denn du spielst den Fotografen.
Ich spiele Coyoten, seinen Nachnamen werde ich nicht verraten. Einen als rebellisch titulierten Fotografen, dem verboten wird, seine Bilder drucken zu lassen, da die nicht der hiesigen Propaganda entsprachen. Und die DDR als zu trist, grau und fast pervers dargestellt haben.
Und das Besondere an dem Film ist eben auch, dass dieses Mädchen, das entdeckt wird von dem Fotografen, Coyote, auch die Regisseurin des Films ist. Also sie erzählt ihre eigene, also natürlich
richtig,
leicht verfremdet, aber erzählt im Grunde genommen ihre eigene Geschichte.
Absolut, ja. Das ist da ist es schwer zu diskutieren am Set, wenn jemand das geschrieben hat, Regie führt und Zeitzeugin ist. Da hat die meistens einfach recht.
Herzlich willkommen aus Hamburg, deshalb auch die Domgeschichte, der Schauspieler David Schütter.
Dankeschön, hallo.
Der Dom, wir müssen es einmal kurz vielleicht für alle süddeutschen Hörerinnen und Hörer erklären, ist natürlich nicht der Dom, sondern ist die Kirmes von
auch
Hamburg.
Auch nicht The Dome.
Nicht The Dome, nein. Gibt es noch The Dome? Ja, das ist unser Rummel, unsere Kirmes ist das, die ganz groß benannt der Dom ist, den es dauernd gibt. Irgendwie komme ich nach Hamburg und es ist einfach dauernd Dom. Es ist immer, der Sommer scheint sehr lang, der Winter scheint sehr lang, weil es gibt Sommer- und Winterdom und das Gefühl, also vom Gefühl her, ist der immer.
Und dieses Feuerwerk ist doch auch so einmal die Woche oder jeden
Abend?
Das
ist einmal die Woche, ich glaube freitagabends, wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe das Samstag nämlich vor kurzem gesehen aus dem Zugfenster raus. Das war ein bisschen Magic.
Ich hätte auch, glaube ich, so eine Herzattacke bekommen, wenn ich da oben gesessen hätte und das Licht wäre ausgegangen.
Wir hatten danach noch lange, ich glaube, mein Onkel hat es immer noch Höhenangst danach.
Ja, das verstehe ich sehr
gut. Also bei mir ist es jetzt verflogen einigermaßen. Obwohl ich immer noch nicht vom 10-Meter-Brett gesprungen bin. Ich schäme mich. 7,5 mehr habe ich nicht geschafft.
Ist das so ein Ding, was man mal gemacht haben sollte? 10-Meter-Brett?
Ja, ich glaube schon.
Christoph?
Ja, ich habe es einmal in meinem Leben gemacht. Aber ehrlich gesagt nur, das war in Bietigheim-Bissingen. In deiner schwäbischen Heimat, weil meine Großmutter da in der Nähe gewohnt hat. Die hatten so ein riesiges, oder haben das natürlich immer noch, ein riesiges Freibad. Und mein Bruder und ich hatten die crazy Idee, dass wir einmal von diesem 10-Meter-Turm springen. Und ich bin dann hochgeklettert und es ist ja oben dann so eine Betonschanze, von der man da runterspringt.
Ja, ja.
Und es war so windig da oben schon, dass ich schon gedacht habe, ich muss da wieder runterklettern.
Ja, weniger Sauerstoff in der Luft.
Ach, direkt Höhenkrankheit.
Ja, und aber es haben halt schon ein paar Leute geguckt.
Das
ja.
ist ganz gemein.
Und dann habe ich mich natürlich nicht getraut, aber das ist so gemein, weil du schaust runter in dieses Becken, auf dieses Becken und das Becken hat so eine Größe von einer Briefmarke.
Ja, es wirkt unverhältnismäßig.
Ja, du denkst wirklich, du springst vorbei.
Ja.
Es war also einmal und nie wieder. Aber,
ist nicht Bietigheim Bissingen auch der Ort, wo es das Bud Spencer Bad gibt jetzt?
Ich weiß nur, Bietigheim ist doch der Ort der Musiker. Da kommen doch irgendwie Rin und Bowser und die ganzen Großen. Da ist was im Wasser.
Aber irgendwo da. Genau.
Die sind auch alle vom 10-Meter-Turm gesprungen.
Ja, ja.
Und irgendwo seitdem? Da in der Ecke ist mal nach dem Tod von Bud Spencer, weil der früher mal Leistungsschwimmer war und irgendwo da in der Gegend einen Wettkampf hatte, das Bud Spencer Bad.
Wirklich?
Nehmen wir in die Shownotes. Mhm. Bud Spencer, der ja Italiener war, natürlich eigentlich auch ganz anders hieß, Namen vergessen, aber der hat tatsächlich für Italien an den Olympischen Spielen teilgenommen.
Wirklich?
Ja.
Mhm. Ach, den hab ich geliebt.
So wie Johnny Weissmüller, der später Tarzan gespielt hat. Ich glaube, der war auch irgendwie.
Stimmt.
Ich erinnere mich noch, wie er gesagt hat, aus irgendeinem Film. Ja, ab morgen höre ich auf zu fressen, ich bin viel zu fett. Ich habe die geliebt, Bud Spencer und Terence Hill. Ich habe einen guten Freund, der ist auch ein bisschen, also so ein starker Breiter. Der ist Bud Spencerig und wir sind immer Bud Spencer und Terence Hill in der Kombination auf jeden Fall.
Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, David, beginnt auch diesmal die literarische Einführung in dein Wochenende, knallhart recherchiert im Internet, von unserer Schriftstellerin im Raum, die bei Mondschein und Kerzenlicht mit Füllfederhalter in ihre schwarze Lederkladde notiert hat, wie dein Wochenende so aussieht. Und anschließend werden wir darüber reden, dass das alles stimmt. Oder?
Das ist der Moment, wo wir beide sehr nervös sind.
Okay. Was hat man ausgegraben?
Wenn, und die Betonung liegt auf wenn, David Schütter mal also ein richtiges, echtes, freies Wochenende vor sich hat, zelebriert er es wie die erste Zigarette nach einem Langstreckenflug. Genussvoll und ein bisschen zu gierig.
Nickender Gast.
Das heißt, lange und opulent frühstücken oder gar nicht und direkt mit dem Cabriolet raus in die Wildnis, also Brandenburg. Das heißt, mit FreundInnen nach der letzten Runde Grappa aus dem Restaurant gekegelt werden oder nach der ersten Runde Sekt auf Eis den Laden einfach selber übernehmen. Das heißt, in der Panorama bei den Jalousien beim Hochfahren zusehen oder sie zu Hause einfach den ganzen Tag unten lassen, Klingel aus, Glotze an. Die Abwesenheitsnotiz für das Wochenende von David Schütter lautet jedenfalls sowas von nicht da.
Ja, da ist also
ist einiges dabei. Da ist einiges dabei gewesen,
ja. Also einiges, die Panoramabar nicht, aber die Zigarette nach dem Langstreckenflug, da muss ich mir eingestehen, das ist...
Findest
das
die Panoramabar endscheiße?
Nicht endscheiße, aber irgendwie gehe ich da nicht. Irgendwie war es ist Berghain und der ganze, das war recht selten. Ich glaube, die Clubzeit ist jetzt, die Clubzeit Techno-Ballern ist irgendwie vorbei und bum, bum, bum. Das ist, glaube ich, es waren die ersten paar Jahre in Berlin und die sind jetzt nicht mehr so spannend. Also jetzt sind es dann doch gediegenere Bars geworden, aber die haben auch lange auf.
Schelmisches Blitzen in den Augen.
Ja. Wo kann man sich besser unterhalten als da dort?
Hast du eine Lieblingsbar in Berlin?
Oh, ich mochte das Schlawinchen sehr gerne. Der Laden, der ewig auf hat. Ich glaube, Corona hat diesen Rekord gebrochen. Ich glaube, der Laden hatte in der Schönleinstraße. Das ist, also ich glaube, wenn es mal ein Erdbeben gibt, sterben alle, die in dieser Bar sind, weil an der Decke hängt einfach eigentlich ein Flohmarkt. Also da sind einfach nur so Antiquitäten und Jerimpel hängt von diesen Decken runter und ist da irgendwie befestigt. Wer das war, keine Ahnung. Ich glaube, der Laden hatte mal, ich glaube auch irgendwie 36 Jahre war der nicht nie einmal verschlossen, bis Corona dann zugemacht hat. Und
jetzt überlegt sich David gerade die Bars, in die er regelmäßig geht, die er jetzt nicht nennt.
Ja, ja. Ja. Ich mag die Bar brutal. Ganz liebe Grüße, Silvan.
Silvan Fricke.
Ja. Kennst du den?
Ja, ja, klar.
Der ist fein.
Ja.
Und die eine werde ich euch auf gar keinen Fall sagen. Es gibt so einen guten Whisky Sour da. Den teile ich nicht gerne.
Ist es dein Lieblingsdrink?
Der Whisky Sour ist schon, ja, ich glaube, der ist richtig. Mit Eiweiß auch. Da bin ich nicht vegan, leider.
War das schon immer so? Oder hast du irgendwann die Whisky Sour?
Ich habe den irgendwann entdeckt. Nee, komm, damals war es schon immer so. Ich habe angefangen mit Alkopops, mit Smirnoff Ice.
Ja, so gehört sich das ja auch.
Ja, natürlich. Bis dann die Alkopop-Steuer kam und der Shit viel zu teuer wurde. ich glaube, und dann gab es erstmal eine Zeit mit gefälschten Energy Drinks und.
Gefälschten Energy Drinks?
Ja, Red Bull ist das Original, so ohne Werbung machen zu wollen. Und alles andere war.
Also die
Gefälschten, so haben wir sie auch genannt damals.
Wir haben jetzt schon erfahren, dass du in Hamburg aufgewachsen bist, seit ein paar Jahren in Berlin lebst. Wie beginnt denn eigentlich so ein ganz normales Wochenende, wenn du jetzt gerade nicht drehst? Und wann beginnt es vor allem?
Ja, das ist eigentlich, das Wochenende ist gar nicht so an den Freitag, Samstag oder Sonntag gebunden, würde ich sagen, weil wir auch sehr unchristlich ab und zu an Sonntagen manchmal drehen. Aber es beginnt schon irgendwie mit Besuch. Ich brauche eigentlich immer Besuch. Ich habe immer irgendjemanden zu Hause. Die Hamburger, die freuen sich alle, dass sie kein Hotel und nichts buchen müssen, weil sie
Hotel Schütter.
Ja, es ist Hotel Schütter. Es fühlt sich immer noch an wie so ein Haus der Jugend häufig.
Hast du so ein Ausziehsofa oder ein Gästezimmer?
Ich habe von so einer Hamburger Marke, das ist Schaumstoff Löbke. Und das ist, die haben, weißt du, das ist so eine ganz alteingesessene Sofa-Familie eigentlich. Und die haben so...
Alteingesessen passt doch richtig gut. Alteingesessen,
natürlich. Und die haben so Schaumstoffklötze. Und die kannst du so zusammenschieben. Und dann hast du richtig so eine Spielewiese eigentlich.
Ich sehe dich schon so als Verkäufer gerade bei...
Ja, na klar, die können mich, also das ist zweites Standbein. Das ist gemacht, auf jeden Fall.
Das heißt, du bist so ein WG-Typ. Also du hast immer gerne Menschen um dich herum.
Ich brauche irgendwie immer Leute. Also ich bin ein Mensch, der für Menschen gemacht ist, auf jeden Fall. Deswegen. und da gibt es ja ein paar von. Und deshalb, ich irgendwie alleine sein, weiß ich nicht, vielleicht mag ich mich ja nicht so gerne. Und ich finde mich einfach dann doch nicht witzig und entertaining genug, als dass ich mit mir wirklich selber Zeit verbringen will. Wo das Reflektieren dann natürlich manchmal auf der Strecke bleibt, aber.
Ja, wie Karl Valentin so schön gesagt hat, bin gestern in mich gegangen, war auch nichts los.
Ja, nichts, gar nichts. Ja, ich finde mich dann doch erschreckend viel langweiliger, als ich das von mir behaupten wollen würde.
Das heißt, deine Wohnung ist voll
von Leuten, egal wo, immer winkt einer.
Ja, also. Und wie geht das Wochenende dann so los?
So geht es los und dann spaziert man, bis man vielleicht die erste Bar sieht und da einen kleinen Stopper macht oder einen kleinen Snack zu sich nimmt. Jeglicher Art. Und dann darf es auch manchmal länger werden. Also dann verändern sich die Gespräche und die werden dann intensiver und es wird alles viel wichtiger.
Was ist so der ideale Snack vor dem Ausgehen?
Ich bin da ganz klassisch. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist zu groß und zu kalorienreich für einen Snack, aber also so ein Döner mit alles ist schon dann doch eigentlich das Einzige, was zählt. So, also doch, Döner ist schon, da bin ich ganz klassisch der einzige Deutsche oder ganz vielen, der mit ganz vielen Ausländern aufgewachsen ist, war Döner das Einzige, was es gab, keine andere Option.
Ich habe gestern Abend auch einen Freund aus New York getroffen, der zum ersten Mal in Berlin war und der ganz stolz erzählt hat, jetzt alle deutschen Gerichte gegessen. Also Schnitzel hatte er, Gulasch und dann Döner.
Ja, also Schnitzel ist Österreich, Gulasch ist Ungarn und Döner ist wirklich
Deutsch.
Döner ist Berlin, ist Berlin, glaube ich, oder?
Ja.
Das darf es schon sein, glaube ich. Ich hatte mal mit 14 ein Freestyle-Battle und da habe ich gesagt zu dem, der hat mich dann fertig gemacht, weil ich die Kartoffel war. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich bin nicht nur schöner als du, ich bin Deutscher und zahle weniger für einen Döner als du. Plus Cola.
Das heißt, du hast gewonnen?
Ja, das und danach wurde ich aber vernichtet. Aber ich weiß nicht mehr womit.
Wenn du so einen langen Freitagabend so hinter dich gebracht hast, der also es klingt zumindest so, also ein bisschen in den Morgen reingehen kann.
Ja, ja.
Wachst du dann auch wieder früh auf oder schläfst du dann, kannst du gut ausschlafen?
Ich kann wunderbar schlafen überall. Also ich glaube, ich finde sogar McDonald's-Stühle gemütlich, so ungefähr ist es. Aber wenn ich aufstehe, versuche ich mich nicht nochmal hinzulegen, weil ich lasse mir das dann vom Kater immer nicht gerne gefallen. Und dann gehe ich sofort eiskalt duschen und dann kämpfe ich so dagegen. Also das ist auch immer, es ist auch immer sehr albern. Aber ich habe sowieso so ein Ding mit Schlaf. Ich schlafe nicht gern. Das war auch als Kind schon so, dass ich immer wahnsinnig Angst habe, das Leben zu verpassen, wenn ich einschlafe. Und ich schlafe dauernd zu Hause ein versehentlich. Ich verliere immer den Kampf gegen den Schlaf und muss dann irgendwie zugedeckt werden, schlaf auf dem Teppich ein oder auf der Couch und überall sind die Lichter an. Irgendwie passiert es recht selten, dass ich mich so bewusst ins Bett lege, außer wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, um dann bewusst schlafen zu gehen. Also ich habe immer noch Angst, was zu verpassen.
Ist das nicht mega anstrengend?
Ja, also jetzt, wo ich jetzt 30 geworden bin, merke ich schon, dass der Nacken einem das weniger verzeiht. Ja, so, wenn man irgendwie halb aufgestützt auf der Hand einschläft, ist das alles nicht mehr ganz so gut wegzustecken und gemütlich. Aber ja, ist eigentlich anstrengend, das stimmt, ja.
Wie hast du deinen 30. Geburtstag gefeiert?
In Hamburg, tatsächlich im Schütters. Das ist die Kneipe neben dem Theater, das mein Großvater gegründet hat, das Ernst-Deutsch-Theater. Und Ernst-Deutsch benannt nach einem Schauspieler, einem ganz tollen Mann. Das hat nichts mit der Nationalität zu tun. Und dort haben wir im recht kleinen Kreis unter Corona-Bedingungen und tatsächlich auch ganz brav getestet, weil auch Omi da war und so, haben wir da kräftig das getan, was mein Großvater dort damals auch getan hat.
Weil du hast es ja gerade schon so angefangen zu erwähnen, du kommst aus einer Theaterfamilie, zumindest dein Großvater war am Theater.
Ja, das stimmt. Also mein Großvater war im Theater und ich war als Kind auch häufiger mal auf Premieren und so weiter. Aber ich, so Theaterfamilie, ich bin aus dem Arbeiter, also meine Eltern waren geschieden sehr früh und ich komme auf jeden Fall aus dem Arbeiterteil der Familie. Also meine Mutter ist Köchin und Konditorin und das war jetzt nicht, wir waren jetzt nicht die großen, also es war jetzt nicht hochintellektuelles Kunstgefasel, was mich den ganzen Tag umgeben hat, weil meine Mutter ja auch gearbeitet hat als Alleinerziehende.
Warte mal, deine Mutter alleinerziehend und Bäckerin und Konditorin, das heißt, die musste ja wahnsinnig früh aufstehen.
Köchin und Konditorin, ja. Die war in einem, wie heißt denn das nochmal, der Keks. Die hat viel in Hotels gekocht und hat aber auch gearbeitet in einer Kekskonditorei. Wie hieß denn der? Ich habe ihn, glaube ich, ganz kreativ den Keksmann genannt. und ja, Liebe geht immer noch durch den Magen. Nee, sie ist nicht so früh aufgestanden.
Okay,
also, es war nicht in der Bäckerei hat sie nicht, es war eine Konditorei. Ich glaube, die haben humanere Zeiten vielleicht, weil die Torten müssen dann nicht um 6 Uhr morgens immer. 6 Uhr morgens ist keine Tortenzeit, glaube ich.
Und dein Großvater war eine wichtige Figur in deinem Leben?
Ja, tatsächlich. Also ich kann mich auch, der ist gestorben, da war ich 5 Jahre alt, glaube ich, oder vielleicht sogar ein bisschen jünger. Aber ich kann mich komischerweise noch an recht viel erinnern. Mhm. Der hat uns immer vorgelesen auf dem Holzboden und es hat alles vibriert. Der hatte so eine wahnsinnig tiefe Stimme. Also das war noch tiefer und sie wäre für das menschliche Ohr nicht mehr zu hören gewesen, glaube ich. Und
manche könnten fast sagen, dass die Stimme von deinem Großvater auf dich übergegangen ist.
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, mein Vater hat selber eine höhere Stimme als ich. Und ich habe es wie so ein kleinerer Generationssprung irgendwie vielleicht. Der hat Bonanza gesprochen, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, den dicken Cowboy, den Ben Cartwright. Irgendwie Sachen gesagt wie Reiter auf die Weide und reparier den Zaun. Sowas. Ja, der hat wirklich eine wichtige Rolle für mich gespielt. Ich hatte mal eine Zeit, habe ich irgendwie, in meiner so Jugend habe ich mal ganz doll an Gott geglaubt und ich weiß immer noch nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich war in so einer brasilianischen baptistischen Kirche ohne meine Eltern und da wurden Leute getauft und alle hatten Kopfhörer auf und es wurde in allen Sprachen übersetzt. Und ich habe Kids da dann Deutsch, Mathe und Rappen beigebracht in dieser Kirche, da wurde auch gesungen und all sowas. Das weiß, glaube ich, kein Mensch. Und wie ich da hingekommen bin, weiß ich immer noch nicht mehr ganz genau. Und irgendwann habe ich an Gott aufgehört zu glauben, weil mir eingefallen ist, dass immer, wenn ich an Gott denke, dass es eigentlich mein Großvater ist mit der tiefen Stimme, dem weißen Locken und dem weißen Bart. Und dann bin ich einfach nicht mehr in diese Kirche gegangen. Ich war so schlecht in Mathe, dass das einzige Mal, dass ich in meinem Leben Mathe gelernt habe, war in diesem Schuldbewusstsein, dass ich den Kids ja jetzt Mathe beibringen muss in dieser Kirche. Es war so eine Gemeinde, die ganz viel Brasilianern und wenn jemand neu kam, dann haben die, also es war eigentlich eine coole Gemeinde.
Gibt ja in Hamburg überhaupt eine glaube ich, eine große portugiesische und brasilianische Gemeinde, ne?
Ja, ich habe das Gefühl, in Hamburg gibt's alle, sind alle Gemeinden wahnsinnig groß. Das ist die größte persische Gemeinde, in der ich irgendwie viel zu Hause bin. Da war ich jetzt auf einer Hochzeit und war Trauzeuge und musste mit einer Choreo reinlaufen in den Tanz. Und,
was für eine Choreo war das?
So eine Tanzchoreo mit Händen, die, wie beschreibe ich das, von innen nach außen geschüttelt werden im Takt und du ganz viel, man muss es sehen. Ich empfehle jedem eine persische Hochzeit, ja. Aber die werden gefilmt, wie so, die hatten so einen Kran und eine Drohne. Und wir haben uns vorher getroffen in einem Hotel und haben ganz kitschig, aber schön, also Luftballons, liebe Grüße an Farshad, haben so Ballons hochgelassen und dann ist die Drohne geflogen und die machen so Hochzeit. Es wirkte eigentlich wie ein Dreh mit wahnsinnig vielen Komparsen, die alle verwandt sind. Also es war völlig verrückt. Und es gab auch Nebel auf dem Boden und Fontänen. War wahnsinnig toll.
Ich glaube, das war eine sehr geschickte Art, den Schauspieler David Schütter ohne Honorar für eine kleine Filmproduktion zu buchen. Und du hast immer gedacht, du bist auf einer Hochzeit.
Ja, am Ende wurde alles. Nee, das war das, weil wir als Trauzeugen mussten, weil das war eine Persisch und Afghanen, also er ist Iraner und hat eine Afghane geheiratet. Die Iraner und die Afghanen, die sind nicht die allerbesten Freunde in meiner Erfahrung. Und dementsprechend waren wir Trauzeugen dafür zuständig, 7 Stunden tanzend, die alle zusammenzubringen und bei Laune zu halten, das war alles sehr getrennt irgendwie. Die saßen auch getrennt. Und das war irgendwie nicht ganz einfach. Und wir haben uns alle natürlich neue Schuhe gekauft für diesen Tag. Und mussten 7 Stunden damit tanzen und konnten 5 Tage nicht mehr laufen dann.
Blasen.
Wahnsinnig bösartig. Ja. Aber es war eine ganz tolle Hochzeit, Farshad. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Liebe Grüße.
Bin jetzt auch nachträglich beleidigt, dass ich nicht eingeladen war.
Wir wollen den Film sehen, ne?
Ja.
Der gedreht
worden. Also ich bin auch immer beleidigt bei Hochzeiten, wo ich nicht eingeladen bin.
Bist du eigentlich froh, dass du nicht hingehen musst, aber danach beleidigt?
Nee, ich will schon hin. Ich bin schon Hochzeitsfan. Ich war so lange nicht auf einer Hochzeit. Ich glaube, es ist mega die Gaudi. Ich glaube, ich wäre eine richtig gute Hochzeitsgästin.
Das ist toll. Vor allem tanzen da alle. Es gab den einen großen Moment, an dem die, ich glaube, Groß- oder Urgroßmutter der Braut wirklich mit einem Rollator, mit letzter Mühe in die Mitte der Tanzfläche gegangen ist. Oh. Dann den Rollator weggestoßen hat, ihre Arme erhoben hat, zweimal geklatscht hat und angefangen hat zu tanzen. Persisch-traditionelle Tänze. Und auf einmal wurde es auf der linken Seite ganz hinten ganz unruhig. Und ein alter Mann, ihr Mann, mit einem Katheter durchgewuselt, weil der tanzt jetzt mit seiner Frau. Und die beiden haben wirklich, ich glaube, die mussten danach wirklich weggetragen werden, weil die so erschöpft waren. Und es war so schön und es hat alle dazu bewegt. Niemand saß mehr auf seinem Stuhl. Nichts mehr wurde gegessen. Keine Gabel war mehr in irgendeiner Hand und alle haben mitgetanzt. Ein großartiger Moment, den ich nicht missen will.
Weil du gerade erzählt hast von deiner Kindheit in Hamburg, wie sahen eigentlich die Wochenenden aus bei euch zu Hause?
Also das Wichtigste am Wochenende, als ich klein war, war auf jeden Fall ganz früh morgens aufzustehen, um 5 oder 6 Uhr. Und dann habe ich, glaube ich, KRTL geguckt. Und da gab es alle Comics und alle haben noch geschlafen. Ich konnte ganz lange Comics gucken. Woody Woodpecker und all so eine Geschichte. Das war ganz wichtig. Und in der Jugend haben wir ganz viel Mist gebaut. Also alles, was nur the most missed way possible haben wir gewählt und haben nur Mist gebaut. Zum Beispiel haben wir Geld verdient mit Tampons. Das war eine sehr kreative Idee, die wir hatten. Da habe ich mir Tampons von meiner Mutter geklaut und habe ich die auseinandergepflückt und in den Zigarettenautomaten reingesteckt, da wo das Wechselgeld rauskam. Und am Abend haben wir dieses Bändchen runtergezogen und dann hatten wir ganz viel Kleingeld.
That's not very feminist of you.
War es nicht?
Ich glaube nicht.
Okay, aber auf jeden Fall hat das total gut funktioniert. Ich glaube, damals kannte ich das Wort Feminismus noch nicht.
Das gab es damals wahrscheinlich auch noch gar nicht.
Da war ich 12. Und da haben wir haben nur Quatsch gemacht auf jeden Fall. Wir haben viel, viel, viel Mist gebaut an den Wochenenden. Und ich war ganz wenig zu Hause dann an den Wochenenden auf jeden Fall.
Und war deine Mama streng? Also hat die dich dann so gescholten, wenn du Mist gebaut hast?
Ja, ich habe schon Ärger bekommen. Doch. Meine Mutter ist eine sehr respekteinflößende Person. Ich glaube, wenn man
Inwiefern?
Wenn man in der Küche sie hat mich einfach auch gut geschafft, mich vor meinen Freunden zu blamieren, weil sie ist einfach eine große Sprücheklopferin. Und wenn die dann da war und ich Mist gebaut habe, dann hat sie einfach mit verschiedensten Sprüchen mich einfach blamiert. Und das hatte immer dann so ein, hatte dann auch wie so ein Rap-Battle-Charakter eigentlich. Und meine Freunde haben dann immer, oh, oh, und haben dann immer gejohlt und gejubelt, wenn meine Mutter kurz reinkam, um mich verbal zu bestrafen, auf eigentlich witzige Art und Weise.
Hat dich das schlagfertig gemacht?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sobald du Schlagfertigkeit von dir behauptest, stehst du in der Schuld, das beweisen zu müssen. Deswegen nein.
Und deine Mutter war streng, aber sie war, also würdest du sagen, sie hat dich wirklich streng erzogen? Oder?
Nein, nein, meine Mutter hat mich viel Quatsch machen lassen. Also ich sollte auch immer mit Grasflecken auf den Hosen nach Hause kommen und der Fahrradfahren wurde mir beigebracht, weil sie mich leicht einen kleinen Hügel runtergeschubst hat mit meinem rosanen Pucki-Fahrrad. Und damit konnte ich dann konnte ich auch fahren und war ganz stolz darauf. Und gesagt, Mama, guck mal. Bin dann aber, das war noch in Norderstedt, im Norden von Hamburg, und bin dann mit diesem Fahrrad aber in einen, weil Lenken war jetzt noch nicht dabei. Und dann bin ich in so einen Bach gefallen damit und wieder raus und heulend hochgerannt. Und ich habe Jahre später erst verstanden, was meine Mutter damit meinte. Sie sagt, ich wollte dir Fahrradfahren beibringen, jetzt kannst du Triathlon.
Harte Schule.
Das finde ich so witzig. Nein, meine Mutter ist also die auf jeden Fall aber sehr, sehr liebevolle Löwenmama gewesen, auf jeden Fall. Die musste ganz oft im Direktoriat sitzen, weil ich irgendwas wieder verbrochen habe in der Schule.
Aber war sie dann solidarisch, wenn es Ärger gab, oder war sie nach außen solidarisch und zu dir dann
Ja, genau. Also sie hat sich immer schützend vor mich gestellt, auf jeden Fall, in jedem Elternsprechtag. Aber zu Hause sah das dann schon anders aus, weil sie wusste, dass ich das auch getan habe, was mir vorgeworfen worden ist.
Wie geht dann so ein Samstag weiter, wenn du aufgewacht bist irgendwann?
Wann denn eigentlich so?
Ach, ich finde, früh aufstehen habe ich noch nie verstanden. Die ersten zwei Stunden in der Schule konnte keiner aus den Augen gucken. Das hat in der Grundschule angefangen. Ich finde, man darf lange schlafen. Ich bin leider auch ein Frühstücker mit Kippe und Kaffee. Also Frühstück an sich interessiert mich nicht so. Also so ein Croissant in Kaffee dippen oder sein tollstes, perfektes Rührei-Rezept.
Man sieht es dir auch schon an, also deinem Gesichtsausdruck gerade.
Ja, ich finde Frühstücken.
Schatz, machst du mir noch ein Spiegelei?
Ja, ich bist kann, jetzt nicht du. Nee, ich kann morgens direkt, mit dem Abendessen beginnen eigentlich.
Und wie geht's dann weiter, wenn deine Freundin, Freunde und du so langsam euch gesammelt habt?
Was passiert dann? Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich kann der gestrige Abend auch rekapituliert werden in seiner Albernheit.
Also es gibt schon die Nachbesprechung?
Es kann dann Nachbesprechung geben, wenn Freunde, die aus Hamburg zu Besuch sind oder so bei mir schlafen, dann kann man das auf jeden Fall nachbesprechen und dann ist es manchmal auch schön zu sehen, wie klein gestern genächtigt große Dinge dann eigentlich doch waren. Das ist ganz schön. Manchmal bleibt aber was hängen. Also so große Ratschläge.
Ah ja, zum Beispiel?
Nein. Der beste Ratschlag ist, mach das nicht. Das ist ein sehr wichtiger Ratschlag. Das machst du nicht. Nee, ich habe das gehört, aber mach das nicht. Gott, oh Gott, wie geht's denn weiter? Was tut man dann?
Na, normalerweise gibt es ja dann immer noch so diese 2-3 Stunden, wo alle so rumschlurchen. Und so ein bisschen.
Ja,
so
da bin ich aber schnell der alle auch so ein bisschen zwingt. Komm, wir müssen jetzt raus, wir müssen uns bewegen, wir brauchen jetzt Sauerstoff, jetzt kommt kalte Dusche und irgendwie sowas. Und oh, ja, genau. Total anstrengend, aber alle freuen sich dann. So nach 30 Minuten sind dann alle schon sehr glücklich über mein Penetrantsein. Damit freuen sich eigentlich alle.
Und dann sagen sie.
Wird es, und dann kannst du so einen Abend auch ganz prima einfach wegspazieren. Ja, das geht dann.
Hast du so eine Lieblingsspazierroute oder geht es eigentlich nur darum, möglichst viel
gerne,
unterwegs zu sein?
Ja, ich bin nicht allzu weit weg von mir, bin ich hier am kleinen Kanal. Wie heißt denn der eigentlich?
Spree.
In Neukölln und Spree. Der kleine Kanal in Berlin, die Spree.
Der Landwehrkanal?
Nee, nicht der Landwehrkanal. Wie kann ich das denn? Zum Maybach-Ufer.
Am Maybach-Ufer.
Wie heißt denn dieser? Ja, ist das das Maybach-Ufer, das ganze Ding?
Das ist der Maybach-Ufer. Paul-Linke-Ufer, Maybach-Ufer.
Ja, genau. Und von da gehe ich von Neukölln unten los und laufe da. Ist es der Maybach? Nee, wie heißt denn das? Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Das ist schon so ein Spreearm, oder nicht?
Bestimmt, es ist ja alles ein Spreearm in Berlin.
Ich laufe gern den Maybach lang. Google den doch mal bitte.
Hast du einen Tipp dabei, Ilona?
Ich habe. Und es wird dich dermaßen rückwärts in den Orbit schieben.
Ein Buch?
Es ist ein Buch.
Oh Gott, du bist so verrückt. Wer hätte damit gerechnet?
Das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen zu groß angekündigt. Ich glaube, du hast es auch. Entweder besitzt du es oder du hast es schon gelesen.
Beides.
Sehr gut. Es heißt Trans und es ist vom Autor Leonard Hieronymi. Es ist erschienen im sehr guten Corbinian Verlag. Und es geht um Trans. Es geht vor allem um die Frankfurter Techno-Szene der 90er, von der uns Christoph vielleicht noch ein, zwei Details berichten kann.
Endlich wieder Hessen.
Es geht um Es geht um Clubs wie das Omen oder das Dorian Gray. Es geht darum, wie Trans und verschiedene Seitenarme des Trans entstanden sind. Es sind ganz viele so O-Töne von Leuten wie Sven Väth oder Reinhard Götz da drin, was ich absolut hilarious finde. Und das Ganze
wird
erzählt.
Der eine DJ, der andere Schriftsteller.
Ja, und es gibt, erzählt später oder gar nicht.
Erzähl's jetzt.
Ich habe mich gestern mal so ein bisschen reingefuchst in die ganzen verlinkten YouTube-Videos und ich bin auf einen Auftritt von Sven Väth bei Alfred Biolek in der Sendung gestoßen. Das war absolut köstlich. Da war noch Ulla Kock am Brink. Wie heißt sie?
Ulla Kock am Brink.
Kock am Brink.
Die jetzt wieder ihre 100.000 Euro Mark-Show zurückbringt, habe ich gerade gelesen.
Geil. Aber ja. Jedenfalls war das absolut köstlich. Und erzählt wird das Ganze von, ich würde mal sagen, einem Ich-Erzähler, der irgendwie mir vorkommt, als wäre es der Autor. Und das ist hervorragend. Also das hat mich sehr gut unterhalten. Es ist eine Mischung aus Information und Entertainment. Und ich möchte sagen, wer sich so ein bisschen für das alles interessiert, ist mit dem Buch sehr gut beraten.
Ja, ich schließe mich der Empfehlung spontan an.
Sehr gut.
Vor allen Dingen, weil ich so irre sympathisch finde, dass der Autor des Buchs auch gleich am Anfang schreibt, dass er eigentlich nicht dabei war.
Ja, das finde ich so einen geilen.
Weil normalerweise in solchen Büchern wird ja immer gleich suggeriert, der Autor oder die Autorin war mitten in der Szene.
Geil.
Ja.
Hörensagen, Doppelpunkt.
Ja.
Toll. Genau. Und der schreibt also gleich am Anfang, ich bin auch gar nicht in Frankfurt aufgewachsen, sondern
in der
Peripherie, also so wie ein Gastgeber dieses Podcasts auch. Und, und er beschreibt auch immer, sie kamen eigentlich in die coolen Clubs nicht rein. Ihre Clubs hießen irgendwie, und dann kommen halt so wahnsinnig uncoole Namen aus der Provinz, in denen wir alle aufgewachsen sind. Und er ist auch eigentlich auch zu jung, um das wirklich miterlebt zu haben.
Ich lese mal kurz vielleicht hinten den, wie heißt das, Klappentext vor. Das ist nämlich sehr schön. Im Vorort, in der Peripherie, waren wir 13, als das Dorian Gray schloss. Hunderte Male haben wir vom Parkhaus aus den langen und niedrigen Tunnel durchquert, um in die Ankunftshalle des Flughafens zu kommen. Und dabei sind wir an den Türen des Dorian Gray vorbeigelaufen. Am Sonntagmorgen oder Freitagabend, wenn wir unsere Tanten aus Amerika oder unsere Cousins aus Ibiza oder unsere Väter aus der Karibik abholten, standen dort immer die Raver und wir hatten Angst vor ihnen.
Ja, es ist wirklich toll. Und weil er eben zu jung war und nie wirklich dabei, hat er, ich habe den Eindruck, monatelang das ganze Internet tot recherchiert über die Szene damals und zitiert die ganze Zeit Originalbeiträge, also aus Fernsehinterviews. und anderen Beiträgen aus der Zeit. Und der tolle Effekt daran ist, dass es keine Erinnerungen sind von Menschen wie Sven Väth, den du jetzt nochmal befragst.
Sondern Recherche.
Sondern eben Aufnahmen aus der Zeit. Das heißt, die Leute selber blicken nicht zurück, sondern erzählen halt direkt, was gerade so los ist.
Und das hat aber auch dann durch die zeitliche Differenz von damals zu heute einen ganz eigenen Humor. Und es macht, glaube ich, die Absurdität nochmal viel besser klar.
Ja, das ist wirklich eine tolle Empfehlung.
Ja.
Kann ich mich nur anschließen.
Was ist denn Trans eigentlich? Also was, ich kann immer diese ganzen, die Unterschiede zwischen elektronischer Musik ganz schwer auseinanderhalten.
Ja, Trans ist dieser irre schnelle Techno. Also sehr viele, ich glaube so 140 würde ich sagen, BPM, relativ schnell.
Ist der melodischer?
Und dann sehr melodisch.
Ich glaube auch einfach, dass es deswegen Trance heißt, weil man versucht, so in so einen Trance-Zustand sich hineinzusteppen.
Ja,
okay, Fachbegriff.
Okay. Und der war eben tatsächlich in Frankfurt und um Frankfurt herum irre populär. Also so DJs wie Pascal Feos aus Bad Nauheim zum Beispiel war sehr erfolgreich. Café Del Mar
ist
so ein bisschen
auch
der Sound, also das Ibiza. Der Ibiza-Laden, die haben das auch.
Stimmt, es geht auch um Ibiza. Ich wusste aber auch gar nicht, dass zum Beispiel sowas wie Snap und war das Rhythm as a Dancer?
Ja.
Dass die in Frankfurt produziert wurden?
Ja, ja.
Snap. What?
Snap, jetzt wird es echt finstere Popkultur, aber.
Mind-boggling.
Genau. Ja. Rhythm as a Dancer und The Power. Snap war ein DJ aus dem Dorian Gray, den du gerade schon erwähnt hast, Michael Münzing. und Luca Ancelotti, ein Deutsch-Italiener, der vorher in London zur Schule gegangen ist und zufälligerweise in einer Klasse war mit, in einer Schule war mit Bananarama, Dave Dorrell, der Pump Up the Volume gemacht hat.
Geil. Oh ja, das ist toll.
Und Gavin Rossdale, dem Sänger von Bush. Und Seal.
Jetzt reicht's.
Okay. Ja,
so.
David, die waren in einer Klasse?
Die waren in einer Klasse, ja.
Und ist haben, nicht und wahr. Haben,
das ist wie Biedigheim minimiert.
Ja. Das gibt's wirklich. Es gibt so Nester.
Ja, ja. Absolut. Ja.
Inspirieren die sich alle gegenseitig?
Ja, offenbar. Einfach, meinst du? Weil sie sind ja irgendwie alle Musiker und Musikerinnen geworden. Und Luca Ancelotti hat mir immer erzählt, dass natürlich alle Jungs, also Seal, Gavin Rossdale, er und Dave Dorrell, waren alle verliebt in Bananarama, weil die waren 2 Jahre älter. Und haben sich natürlich null für die 2 Jahre jüngeren Jungs interessiert. David, hast du auch einen Tipp fürs Wochenende dabei?
Ich habe zwei, jetzt gerade, weil mein Herz geht einfach auf, weil ich war natürlich ein sehr, sehr, ja, wie sage ich es am besten? Ich hatte leichtes ADS in meiner Jugend. Und das Einzige, was mich beruhigen konnte, war, was überhaupt nicht zu mir passt, ich habe Herr der Ringe-Figürchen mal angemalt. So eine kleine Phase in meinem Leben.
Wie, also du hattest so kleine
Diese ganz kleinen Miniaturfiguren, die wahnsinnig teuer waren. In diesem Games Workshop konnte man die kaufen.
Sag doch mal, wie groß? Mehr so 5 Zentimeter oder so 10?
Ich glaube so 5. 4 bis 5 Zentimeter war so ein Soldat. Und die hast du dann ganz minutiös, hast du die an- und ausgemalt und hast die mitgestaltet sozusagen. Ich habe damit nie gespielt, ich habe die dann nur angemalt. So eine kurze Zeit. Und ich habe Herr der Ringe einfach so geliebt. Also nur das konnte mich dazu bringen.
Was ist das Tolle an Herr der Ringe? Fragt jemand, der, glaube ich, überhaupt in seinem ganzen Leben nur einen Film jemals gesehen hat.
Ich glaube, das ist einfach ein Eintauchen, eine komplett fremde Welt, die man aber so schnell als selbstverständlich wahrnimmt. Das ist wie bei Harry Potter. Damit bin ich auch dann irgendwie aufgewachsen. Und es war einfach eine Welt, die fest ist und die so ein großer Kosmos neben deiner Realität ist, dass die einfach irgendwo existiert. Man kann am ersten Blick eines Bildes sehen, dass es aus dem Herr der Ringe oder auch Harry Potter Kosmos irgendwie ist. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie nah an so einer Parallelwelt dran, so in meinem Gefühl. Und deswegen gibt es jetzt die Ringe der Macht bei Amazon Prime, glaube ich. Mich nervt nur wahnsinnig, dass es da jeden Freitag erst eine Folge gibt. Es gibt noch nicht alle Folgen. Ich verstehe nicht, warum man das mit den Menschen macht. Das Tolle an Streaming ist ja eigentlich, dass du alles auf einmal gucken kannst und nicht an Zeiten gebunden bist. Das wird da irgendwie aufgehoben. Was der Plan dahinter ist, weiß ich noch nicht. Aber die Welt geht da irgendwie einfach weiter und der Durst danach wird neu geweckt und auch gleichzeitig irgendwo befriedigt.
Würdest du sagen, dass deine Faszination für so eine Parallelwelt, die es dann einfach plötzlich gibt und die man als selbstverständlich nimmt, auch im Grunde genommen Impuls ist, Schauspieler zu werden?
Gerne. Nehme ich gerne an. Finde ich super. Und tatsächlich habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber sich so neue Umstände und einfach neue Regeln, wie zum Beispiel in einem Land, das es nicht mehr gibt, in der DDR, sich dem zu widmen, finde ich ganz toll. Einfach komplett umgestellt auf einmal und das als selbstverständlich wahrzunehmen, finde ich reizend, ja.
Bist du denn so jemand, der abends dann noch in der Rolle ist? Also wenn du zum Beispiel jetzt diesen Fotografen Coyote spielst, während du drehst, dass du abends immer noch so ein bisschen, sagen wir, die Attitude von Coyote hast?
Ja, die Attitude geht manchmal so ein bisschen mit. Also es gibt dann manchmal so Antworten auf Fragen oder so, wo man denkt, ach komm, das ist jetzt nicht von mir. Das ist so, wie wenn ich in verschiedenen Dialekten spreche oder so. Dann bin ich ein anderer Mensch. Wenn du mir auf Hochdeutsch was vorschlägst, dann sage ich, ne, finde ich scheiße, die Idee. Und wenn du mir das mit dem Hamburger Dialekt sagst, dann bin ich dabei. So, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und das passiert, glaube ich, auch manchmal, dass so eine kleine Grundhaltung in Dinge mit reingenommen wird.
Gab es das schon mal in deinem Privatleben, dass du plötzlich gehört hast, bist doch gar nicht du, der jetzt gerade hier den Spruch rausgehauen hat?
Nee, das fällt dann nur mir auf, glaube ich, weil die sind, die in meinem Privatleben sind dann ja nicht mit dabei und die in meinem Privatleben die Sachen sehen sie ja erst ein Jahr später, wenn sie rauskommen. Deswegen fällt, wenn dann nur
Damals
mir...
Damals hast du immer diesen Spruch gesagt.
Ja, komisch. Jetzt fällt mir wieder, nee, leider sind die dafür alle nicht aufmerksam genug.
Pass auf, du kruschelst.
Ja, ich wollte ja auch ein Buch mitbringen.
Ach wirklich?
Ausnahmsweise.
Ah ja.
Aber ich habe das nach anderen Kriterien diesmal ausgesucht.
Ich dachte, du hast es nicht physisch dabei, aber du hast, doch. Es ist jetzt hier ein goldenes.
Ja, und zwar genau Büchlein. Aus dem Grund. Also eigentlich sagt man ja immer, don't judge a book by its cover.
Ah, das wird schwer in dem Fall.
Aber so ein schönes Bildchen drauf.
Aber, ich hab's aber nicht gesehen. Hier geht es eigentlich fast nur ums Cover, ehrlich gesagt, nur um den Umschlag. Also es ist ein Buch, das also ein Taschenbuch, das in einem goldgedruckten Umschlag ist. Ich finde es wahnsinnig schön.
Es Was steht denn da drauf?
Künstlerin, die praktisch ein bisschen ihre eigene Biografie erzählt. Kathy Jordan, oder ja, Jordan heißt sie. Das Buch ist erschienen im Mitterrand Verlag. Das ist ein ganz kleines Bändchen und es sieht wirklich hübsch aus. Das Buch heißt An Artist Who Paints, Exhibits and Lives from Her Work. Und auf der Rückseite steht, What do you think your daughter could do for a living? My mom's response was art. Und es sieht, also wenn man es hier auf den Tisch legt, es sieht, finde ich, aus wie so ein Schmuckstück.
Ja, Mann, sieht aus wie ein Goldbarren.
Sehr, sehr schön.
Ja? Ein Goldbarren. Total. Genau. Also deswegen.
Reinbeißen und
genau, oder? Und manchmal ist ja ein Buch auch einfach schön,
ja.
Dass man so als kleines Büchlein so auf den Tisch legen kann und es strahlt einen so golden an.
Das Zitat erinnert mich an diese, ich weiß nicht mehr, welche Preisverleihung das war. Es war jetzt kürzlich, als Phoebe Waller-Bridge diesen Preis bekommen hat und sich bei ihrer Mutter bedankt hat mit den Worten, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat, Darling, you can be anything as long as you're outrageous.
Ach, oh, schön.
Sehr gut auch.
Und dann, toll. Ja, es war ein schöner Satz, aber ich habe auch ein bisschen den Pain gefühlt für alle jungen Leute, die halt das nie gehört haben.
Mhm.
Das ist schon auch a huge privilege, wenn man so eine Mutter hat.
Ja, das stimmt. Hat deine Mutter auch mal zu dir sowas gesagt?
Also meine Satz, Mutter hat den mich alles ausprobieren lassen. Also ich habe mal gleichzeitig Ballett, Boxen, Klavier, Saxophon. Ich durfte alles ausprobieren und ich durfte auch alles wieder aufhören, natürlich. Aber meine Mutter ist auf jeden Fall, also die freut, die findet es toll, dass ich Schauspieler bin und dass auch ein paar ihrer Freundinnen und Freunde dann sagen, hast du das gesehen? Das hat er vielleicht toll gemacht. Oder
und das erzählt sowas. Sie auch, das ist ja das Wichtigste. Das Eltern ist, erzählen das ja dann oft nicht. Ja,
das erzählt, mal besprochen. Genau, das erzählt sie selten. Das höre ich, glaube ich, dann auch eher von ihrem Mann oder von meinen Geschwistern.
Ja.
Aber sie hat, glaube ich, mal zu mir gesagt, mein Sohn kann auch Straßenkehrer sein, aber wenn, ist er der beste Straßenkehrer der Stadt. So, und das finde ich, also genau, das ist für mich, empfinde ich auch als Privileg, so jemanden als Elternteil als
Mutter zu haben. Im Grunde genommen geht es ja beim Elterndasein, glaube ich, genau darum, dass einem Eltern immer das Gefühl geben, wir stehen hinter dir, es wird schon.
Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, wenn Eltern einem das vermitteln können, das ist eigentlich die größte Leistung. Ja.
Wenn dich das happy macht. So.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ganz, also, ganz, egal ganz was,
plump
aber,
gesagt, aber ja.
Ja. Ja. So.
Aber wenn du es machst, dann musst du es auch gut machen.
Ja, ja, genau.
So, das darf dann nicht nur verkaufen ein bisschen deiner Zeit. Sondern wenn du es machst, dann machst du es gut.
Werbung.
Auf der Suche nach Wissen und Inspiration? Dann sind sie bei der Zeit genau richtig. Unsere Journalisten sind weltweit rund um die Uhr im Einsatz, um Ihnen die Hintergründe aktueller Nachrichten näher zu bringen. Lesen Sie preisgekrönte Reportagen, fundierte Analysen und einzigartige Investigativrecherchen. Jetzt unter zeit.de/gratistesten kostenlos kennenlernen. Entweder gedruckt oder digital in Web und App. zeit.de/gratistesten.
Du hast ja auch wirklich irre früh angefangen zu schauspielen. Du hast ja als Kind schon angefangen in ersten Rollen.
Als Kind war ich einmal in so einem Kind, da war ich mal als Kind in so einem Kindertheater, da habe ich mal kurz Obelix gespielt und bin über die Bühne gerannt. Nein, ich war nicht dick, bin da über die Bühne kurz gerannt, aber da habe ich das war einfach irgendein Zeitvertreib, das habe ich nicht ernst genommen. Und so richtig habe ich dann mit 17, glaube ich, mal was gedreht. Da bin ich dann auch Abi abgebrochen. Also das ist, Eltern stehen hinter dir, Abi abgebrochen, mit der Schauspielschule begonnen und mit 17 angefangen da. Also war völlig absurd. War dann irgendwie, musste dann auf Augenhöhe sein mit Leuten, die irgendwie 28 oder vielleicht schon 30 waren, was überhaupt nicht möglich war. Ist mir auch später erst aufgefallen, dass die einfach älter waren, mehr Erfahrung hatten. Das habe ich in dem Moment nicht spüren lassen. Ziemlich einfältig. Aber ja, also als Jugendlicher. Mit 17 ist man Jugendlicher. Also als von Erwachsensein kann ich da wirklich gar nicht sprechen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du lieber interessante Nebenrollen spielst als Hauptrollen.
Das stimmt.
Wie kam das? War das eine Erfahrung oder war das schon immer so ein Gefühl von dir?
Das ist, glaube ich, die Erfahrung aus dem heraus, was ich gerne sehe. Und in Deutschland habe ich zu der Zeit auch einfach sehr häufig sehr langweilige Hauptrollen gesehen, die so normal wie möglich sind, damit der Zuschauer im Allgemeinen sich gut mit dem identifizieren kann. Deswegen wollte ich lieber die Nebenrolle sein. Ich wollte nicht passiv sein. Also ich wollte nicht nur darauf reagieren, was andere mir antun in dem Sinne. Ich wollte nicht die Person sein, der etwas passiert. Ich wollte das sein, was passiert. Mhm. Und das war in den Nebenrollen sehr viel eher zu Hause.
Warum ist es so im deutschen Kino? Jetzt, wo du es gerade beschrieben hast, sind mir so ein paar sehr bekannte deutsche Schauspieler durch den Kopf gegangen, die wir jetzt nicht namentlich nennen müssen.
Die immer auf der Suche nach sich selbst sind.
Ja. Aber warum ist es so im deutschen Film?
Gucken ganz bedeutungsschwanger durch die Gegend und dann
leicht verträumt.
Finden sie sich und dann studieren sie doch Philosophie. So habe ich das. Das war mein Gefühl.
Ja. Nee, stimmt. Das ist, finde ich, eine total richtige Beobachtung.
Wie sehen eigentlich so deine Sonntage aus? Deine normalen Sonntage? Hast du dann eine Sonntagsroutine?
Mit oder ohne Kater? Nein. Also der Sonntag darf schon sehr Sonntag sein. Also wenn der nicht besetzt ist durch irgendwelche Arbeit, dann darf der schon wirklich sehr, sehr klassisch sein. Also hätte ich einen Kamin, würde ich ihn anmachen. Sonntag, ja. Also dann darf es auch gerne regnen und ich bin dann zu Hause. Und da darf es schon sehr gemütlich sein und ein Film nach dem nächsten. Und du weißt beim nächsten schon gar nicht mehr, welchen du vorher geguckt hast.
Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hast du gesagt, es gibt einen Film, den habe ich 8-mal gesehen.
Ja, der ist toll. Das ist Wild Tales. Das ist ein argentinischer Film, weil mein Spanisch ist ein Witz. Ich kann einen Tisch für 3 Leute bestellen.
Wie geht es?
Una mesa para 3 personas, por favor. So, das kriege ich noch hin. Aber Wild Tales, ein argentinischer Film, und es ist ein Episodenfilm. Etwas, das ich sowieso immer spannend finde, weil ich finde, es gibt immer so viele tolle Ideen, die aber so ein bisschen sterben, wenn man sie langzieht. Also ich kenne so viele Freunde, die sagen, stell dir mal sowas vor, sowas. Und wenn du dich dann mal hinsetzt und das wirklich durchdenkst, dann kannst du das nicht auf Strecke bringen. Das hat dann keine Wirkung mehr.
Geht mir auch bei manchen Serien mittlerweile, so Miniserien, wo ich auch manchmal denke,
mach doch einfach.
Ist das nicht eigentlich ein Film?
Eigentlich wäre es doch nämlich ein Film. Ja, ja, total. Aber die Serien haben ja so eine Goldgräberstimmung. Das muss dann alles gestretched sein. Also der heißt Wild Tales, argentinischer Film, Episodenfilm. Und es geht im Groben geht es einfach nur darum, wie Menschen in verschiedensten Lebenssituationen und gesellschaftlich und finanziell situiert explodieren auf ihre Art und Weise. Und das ist ganz toll. Also wir befinden uns in einem Flugzeug auf einer sehr unbefahrenen Straße, auf der unglaublich viel passieren kann. Wir sind auf einer Hochzeit, die alles andere als ganz anders läuft als die persische tolle, tolle Hochzeit, auf der ich war.
Du möchtest auf jeden Fall auch weiterhin zu Hochzeiten eingeladen werden.
Ich möchte zu allen Hochzeiten. Frag mich, ruft mich an, bucht mich. Und Wild Tales kann ich sehr empfehlen. Das argentinische Spanisch, finde ich, ist wirklich, also ist wie portugiesisches Portugiesisch eine Zumutung, finde ich. Und deswegen kann man den tatsächlich auch sogar synchronisiert gucken. Und der ist einfach fantastisch. Fantastisch, der Film ist grandios und ihr müsst ihn einfach gucken und ihr werdet ihn nicht das letzte Mal gucken und immer ganz stolz sein, wenn ihr ihm jemanden vorschlägt, der ihn dann guckt und dann auch fragen, hast du es gesehen? Na, hast du es gesehen? So, Wild Tales, grandios.
Ist notiert, ne?
Haben wir was zu tun jetzt.
Ja. Wir haben immer eine Schlussfrage an unserem Wochenend-Podcast-Finale.
So ist es. Lieber David,
ja.
Was findest du persönlich schwieriger auszuhalten? Den Sonntagnachmittag? Oder den Montagmorgen?
Zum ersten Mal eine etwas längere gedankliche Pause. Unser Gast schaut an die Decke.
Atmet den ganzen Montag. Den ganzen Montag, da gehe ich, glaube ich.
Der ganze Montag,
der ist das so. Der ist auch noch nicht zu Ende, wenn du im Bett liegst oder auf der Couch versehentlich einschläfst. Nein. Der Montag ist, wie worauf sich alle einigen können, da gehe ich mal Mainstream, der Montag ist Kacke.
Manchmal hat man ja so Guesses, ne? Was man so denkt, was die Leute antworten. Das habe ich mir gedacht.
Ja, das hast du dir gedacht.
Das habe ich mir gleich gedacht.
Ja, ja. Es ist der Montag.
Ich hab noch eine allerletzte Frage an David, weil du ja gesagt hast, du hast das große Glück, dass du ausschlafen kannst, also dass du in der Lage bist, auszuschlafen. Viele Menschen wachen ja dann trotzdem morgens um 6 auf, wenn sie bis um 2:30 ausgegangen sind. Als Schauspieler musst du doch wahnsinnig früh aufstehen.
Ich trinke niemals irgendwas oder so. Das würde mir nicht einfallen, bevor ich drehen muss. Funktioniert einfach.
Also beim Drehen kannst du auch früher aufstehen.
Ich früher aufstehen. Ich weiß einfach, wie viele Leute da sind und wie viel Druck. Und das ist irgendwie, da wache ich sogar vor meinem Wecker auf, was sonst niemals unter keinen Umständen passieren würde. Da kriege ich es hin. Da gibt es ja auch einfach so völlig widerliche Abholzeiten manchmal. 4:45 Uhr steht und jemand gibt dir diese Dispo in die Hand. Die Disposition zur Erklärung, das ist der Ablaufplan, der Tagesablaufplan eines Drehtages. Und die Leute, die mir die Dispo in die Hand drücken, die geben mir die auch ganz zaghaft und voller Schuld.
Ohne Augenkontakt.
Voller Schuld. Bitte, das ist schon, bitte schlag mich nicht tatsächlich, wenn da 4:45 Uhr draufsteht. Du weißt eigentlich schon immer an der Art und Weise, wie dir die Dispo übergeben wird, wann du aufstehst.
Das war der 4:45 Uhr Blick.
Ja, das war der 4:45 Uhr Blick. Den kriegst du selten, aber den vergisst du nie.
David Schütter, vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast und ein schönes Wochenende, hoffentlich mit tiefem Ausschlaf.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.